Herzlich willkommen beim Podcast des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Mein Name ist Katja Patzwald. Heute spreche ich mit den beiden Migrationsforscherinnen Lenore Sauer und Elisabeth Kraus darüber, was sie über das Familienleben Geflüchteter aus Syrien und Eritrea in Deutschland herausgefunden haben. Migration, Familie, soziale Beziehungen, darüber wollen wir heute sprechen. Und zwar genauer über erste Befunde aus einer Studie mit einem recht langen Titel namens Forced Migration and Transnational Family Arrangements, Eritrean and Syrian Refugees in Germany. Also genauer geht es um erzwungene Migration und transnationales Familienleben eritreischer und syrischer Geflüchteter in Deutschland. Dahinter verstecken sich also schon mal sehr viele Dinge. Es geht darum, das Familienleben von Menschen zu erforschen, die aus Syrien und Eritrea hierher gekommen sind. In der Regel deswegen, weil sie vor den Bedingungen in ihrer Heimat fliehen mussten. Und wir werden noch darauf zu sprechen kommen, warum sie das mussten, was für Gründe es wohl dafür gibt. Jetzt aber erstmal dazu, aus welchem Grund habt ihr euch denn dazu entschieden, das Familienleben der Geflüchteten zu erforschen? Welche Rolle spielt überhaupt Familie für Migration und Flucht?
Ja, bis 2014/15, als die Zuzugszahlen für Geflüchtete so stark angestiegen sind, gab es in Deutschland relativ wenig Forschung zu dem Thema Flucht und Geflüchtete. Das hat sich seitdem zum Glück geändert. Es sind eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Studien entstanden, die sich mit Flucht und Geflüchteten auseinandergesetzt haben. Es sind eine Reihe von neuen Datensätzen erhoben worden und es sind auch eine Reihe von wirklich großen Datensätzen, wie jetzt das sozioökonomische Panel oder das Bildungspanel, ergänzt worden um sogenannte Geflüchtetenstichproben. Was wir allerdings beobachten konnten, ist, dass diese Studien und Datensätze sich vor allen Dingen auf das migrierende Individuum und dessen Integration in Deutschland konzentrieren und Aspekte wie jetzt Familie eigentlich nicht weiter berücksichtigt werden. Wir wissen aber aus der Forschung zu anderen migrierenden Gruppen, dass Familie unglaublich wichtig ist, zum einen für die Migrationsentscheidung, aber auch für die Ausgestaltung der Migration, aber dann natürlich auch für Teilhabe und Integration im Zielland und nicht zuletzt auch für das Wohlbefinden derjenigen, die in andere Länder migrieren. Als wir das gemerkt haben, haben wir uns dafür entschieden, dass wir eine eigene Erhebung zu diesem Thema durchführen wollen, die Familie und soziale Beziehungen in den Mittelpunkt stellt.
Und diese Erhebung, die habt ihr also letzten Sommer durchgeführt. Wie viele Leute habt ihr denn da befragt und wie habt ihr das genau gemacht? Konnten die dann hinreichend Deutsch und wie habt ihr die überhaupt gefunden?
Genau, die Feldphase des Projekts fand letztes Jahr statt, zwischen August und Oktober, also im Sommer, frühen Herbst. Und insgesamt wurden 1458 Personen befragt, die Hälfte Eritreer, die andere Hälfte Syrer. Und auch zur Hälfte Frauen und zur Hälfte Männer. Die Personen wurden vorab kontaktiert vom Umfrageinstitut. Die wurden per Brief angeschrieben, also schriftlich. Und sie wurden zu dem Interview eingeladen. Kurz darauf kamen dann die Interviewer nach Hause, um das Interview durchzuführen. Viele der Befragten konnten, also können bereits Deutsch. Allerdings natürlich nicht alle, um auch alle verschiedenen Gruppen einzuschließen, auch die, die vielleicht noch nicht so lange in Deutschland sind, haben wir den Fragebogen oder haben wir übersetzt bzw. übersetzen lassen ins Tigrinya,
eine der Nationalsprachen Eritreas,
und auch ins syrische Arabisch für die Syrer. Das heißt, der Fragebogen lag jeweils immer auf Deutsch vor, aber dann auch in der Übersetzung auf Arabisch oder Tigrinya eben.
Okay, und wie habt ihr die Leute gefunden? Wie habt ihr Kontakt zu denen aufgenommen, beziehungsweise dieses Umfrageinstitut?
Wir haben über das Ausländerzentralregister eine deutschlandweite Zufallsstichprobe gezogen. In diesem Register sind alle Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit registriert, die in Deutschland leben. Und die Stichprobe wurde gezogen nach Herkunftsland, also Eritrea und Syrien. Geschlecht, das heißt zum gleichen großen Teil Männer und Frauen, und auch nach Alter. Wir haben uns hier entschieden, nur Menschen zu befragen, die mindestens 18 und maximal 45 Jahre alt waren bei ihrer Einreise nach Deutschland und die zwischen 2013 und 2019 nach Deutschland gekommen sind. Wir haben uns für diese Altersgruppe 18 bis 45 entschieden, da in dieser Lebensphase am häufigsten Migrationen unternommen werden, aber auch, weil das eben die Phase ist, in der viele Familienbildungsprozesse stattfinden, wie zum Beispiel das Eingehen von Partnerschaften oder das Kinderkriegen. Aber auch, weil Eltern in dieser Altersgruppe meist mit ihren Kindern noch zusammenleben, was uns natürlich sehr interessiert für die verschiedenen Aspekte dieses Projekts.
Und waren die motiviert mitzumachen oder war das schwierig, die zu gewinnen?
Nee, also sie waren relativ motiviert mitzumachen. Es konnte eine Response Rate von über 60% erreicht werden. Das heißt, über 60% der angeschriebenen Personen haben dann auch letztendlich an dem Interview teilgenommen, was für diese Art der Befragung relativ hoch ist. Also was uns sehr erfreut hat. Wir wussten nicht, was uns erwartet. So, ob die Leute motiviert sind mitzumachen und dass doch auch vielleicht eine gewisse Angst vorherrscht, ob man die Fragen beantwortet oder nicht. Aber die waren sehr motiviert und wie gesagt, über 60% haben letztendlich teilgenommen.
Und wenn das jetzt Frühjahr, Sommer, das heißt also, es war jetzt schon in der Corona-Pandemie, hat das dann Einfluss gehabt? Also wenn die Interviewer nach Hause gekommen sind, das ging dann offenbar, war gerade zwischen den Lockdowns oder wie lief das?
Ja, es war gerade zwischen den Lockdowns zum einen, was uns natürlich geholfen hat, weil sonst hätten wir die Interviews einfach gar nicht durchführen können, weil es waren ja Face-to-Face-Befragungen, das heißt, es waren mündliche, persönlich mündliche Interviews und es ging natürlich nur, weil es die vorherrschenden Kontaktbeschränkungen auch erlaubt haben, das überhaupt zu machen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich, wir und das Umfrageinstitut, viele Maßnahmen getroffen, um doch jegliches Risiko auszuschließen einer Ansteckung. Es wurde Abstand gehalten ausreichend. Es gab zum Beispiel 2 Monitore während der Befragung. Das heißt, der Interviewer bzw. die Interviewerin und die Befragte konnten auf verschiedene Monitore gucken und mussten so nicht zu nah zusammen. Außerdem wurde Maske getragen und sonst auch die üblichen Hygieneregeln mit Händewaschen, Desinfektion und so weiter. Mhm. Und es hat auch sehr gut funktioniert.
Und eure Rolle, also es würde mich interessieren, geht ihr dann mal so probeweise zum Beispiel mit und macht auch mal 10 Interviews mit oder ist die komplett auf der Konzeptebene und ihr gebt das dann einfach nur ab an die Profi-Interviewer?
Wir haben, also es gab Interviewer-Schulungen natürlich, wo auch wir auch dabei waren teilweise und auch unsere Kollegen und Kolleginnen vom BAMF teilweise dabei waren, wo man die Interviewer einfach nochmal selbst kennenlernen konnte und auch schulen konnte und auch unsere Ideen hinter dem Projekt mitteilen konnte. Aber mit zu den Befragten nach Hause sind wir leider nicht gegangen, obwohl es natürlich sehr, sehr spannend gewesen wäre. Aber es ist einfach bei so einer großen Befragung von so vielen Leuten eher nicht möglich.
Kommen wir mal zu den Ländern, aus denen diese Menschen nach Deutschland gekommen sind. Wir wissen ja alle, dass in Syrien seit ungefähr 10 Jahren ein Bürgerkrieg tobt, der also große Teile der Bevölkerung schon außer Landes getrieben hat und auch innerhalb des Landes natürlich vertrieben hat. Besonders in 2015 sind viele Menschen, natürlich nicht nur Syrer und nicht nur Geflüchtete, aber eben zu einem großen Teil nach Deutschland gekommen. Wie viele Syrerinnen und Syrer leben denn so gegenwärtig in Deutschland?
Ich habe gerade noch mal einen Blick auf die aktuellsten Daten vom Statistischen Bundesamt geworfen. Und danach lebten zum Stichtag 31. Dezember 2020 in etwa 11,4 Millionen Menschen mit einer ausländischen Staatsbürgerschaft in Deutschland. Und die ersten beiden Gruppen, das ist wenig überraschend, sind Menschen aus der Türkei und Polen. Aber dann für uns wirklich sehr, sehr überraschend, die drittgrößte Herkunftsgruppe sind mittlerweile Menschen aus Syrien. Und das sind in etwa 820.000, die gegenwärtig in Deutschland leben.
Und wie ist das mit den Eritreern? Wie viele Eritreer leben in Deutschland?
In Deutschland leben etwa 76.000 Eritreerinnen und Eritreer. Das ist nach Marokko die zweitgrößte Herkunftsgruppe aus Afrika. Das klingt jetzt vielleicht erstmal relativ wenig, aber um das irgendwie so ein bisschen in Relation zu setzen, Eritrea hat eine Bevölkerung von geschätzt 3,5 Millionen. Und in etwa 500.000 Menschen leben nach den Angaben von der Flüchtlingsorganisation der Vereinten Nationen mittlerweile im Ausland. Also es ist ein enorm hoher Anteil. Und die meisten leben in Äthiopien oder im Sudan. Aber es gibt natürlich auch einige, die mittlerweile in Europa leben. Und Deutschland ist hier ein ganz, ganz wichtiges Zielland.
Eritrea ist eher wenig in den Medien, würde ich sagen. Ich selber weiß auch darüber relativ wenig, außer dass vor rund 30 Jahren sich das Land mal von Äthiopien abgespalten hat. Was kann man denn zu Eritrea sagen? Welche Gründe führen zu erzwungener Migration oder was zwingt die Leute, dieses Land zu verlassen?
Ja, aufgrund der politischen Lage und auch aufgrund des begrenzten Zugangs für Forschende, aber auch internationale Organisationen, ist es relativ schwierig, eine Einschätzung der Lage im Land selbst vorzunehmen. Die internationalen Organisationen gehen davon aus, dass willkürliche Verhaftungen, Folter, Tötungen wirklich an der Tagesordnung sind. Und wir haben in unserer Befragung auch gefragt, warum Menschen ihr Herkunftsland überhaupt verlassen. Und das ist wirklich ganz, ganz auffällig bei den eritreischen Befragten, dass hier von 10 möglichen Gründen, die wir angegeben haben, sich die Antworten auf zwei Gründe konzentriert haben. Das war zum einen die politische, ethnische und religiöse Verfolgung und zum anderen die Angst vor der Zwangsrekrutierung zum Nationaldienst. Der Nationaldienst, das muss man wissen, ist verpflichtend für junge Männer und Frauen und ist
Das ist so eine Art Wehr,
unbefristet.
ist das so eine Art Wehrdienst, Armeedienst oder was ist das?
Das ist eine Mischung aus Militär und Nationaldienst, also dass man was für das Land sozusagen leistet. Und die Menschen werden nicht nur im Militär, aber auch in der Landwirtschaft oder im Bau oder im Straßenbau eingesetzt, häufig Jahre oder Jahrzehnte lang und erhalten einen sehr, sehr niedrigen oder gar keinen Lohn, dass man eigentlich fast von einem System von, ich sage jetzt mal, Zwangsarbeit sprechen könnte. Also die Untersuchungskommission der Vereinten Nationen zur Menschenrechtssituation in Eritrea spricht sogar von Sklaverei. Und das ist wirklich ein ganz wichtiger Grund, den wir bei unseren Befragten feststellen, warum sie nach Deutschland kommen.
Wird den Menschen in Deutschland dann auch Asyl gewährt aus solchen Gründen?
Es wird ihnen Asyl gewährt. Menschen aus Eritrea haben eine relativ hohe Schutzquote. In etwa 80% haben sogenannten Schutzstatus. Also das heißt entweder einen Flüchtlingsstatus oder einen subsidiären Schutzstatus.
Gut, und warum habt ihr euch nun für diese beiden Gruppen entschieden, also diese zu vergleichen?
Wie bereits von meiner Kollegin erwähnt, sind beide Länder sehr wichtige Gruppen in Deutschland, rein zahlenmäßig. Syrien als drittgrößtes Herkunftsland und Eritrea als zweitgrößtes Herkunftsland vom afrikanischen Kontinent. Menschen aus beiden Ländern haben außerdem eine sehr gute Bleibeperspektive in Deutschland. Das heißt, dass diese Menschen auch für länger in Deutschland bleiben werden, voraussichtlich. Was natürlich sehr interessant ist für uns aus wissenschaftlicher Sicht, da wir erwarten, dass auch langfristig interessante Familienkonstellationen und Beziehungen sich entwickeln und auch über Jahre hinweg aufrechterhalten werden. Außerdem haben natürlich beide Länder sehr unterschiedliche kulturelle Hintergründe. Und deshalb haben wir neben Syrien uns auch für ein afrikanisches Land entschieden. Aus der Literatur wissen wir eben, dass in beiden Ländern Familie unterschiedlich gelebt wird, es unterschiedliche familiäre Normen, familiäre Strukturen gibt. Und aus wissenschaftlicher Sicht ist es natürlich sehr spannend zu beobachten, inwieweit sich diese Unterschiede auf die Migration auswirken und auf das Leben und die Integration und die Teilhabe dieser beiden Gruppen in Deutschland.
Jetzt hat Lenore ja schon eingangs gesagt, es gab viele Studien, die Migrantinnen und Migranten als Individuen betrachtet haben. Und hier geht es nun in der Studie vor allem darum, welche Rolle Familie für Migration spielt. Also wie ist es denn? Sind die Geflüchteten eher allein unterwegs oder mit Familienangehörigen?
Wir sehen in den Daten, dass die Befragten meist mit anderen Personen die Flucht antreten und auch meistens mit anderen Personen in Deutschland ankommen. Allerdings gibt es auch Alleinreisende. Und gerade da gibt es eben viele Unterschiede zwischen den beiden Herkunftsländern. Eritreer und Eritreerinnen gehen doch oftmals alleine los und kommen auch alleine an, während Syrer meistens im familiären Kontext migrieren und in Deutschland ankommen.
Also wenn du sagst mit anderen, dann meinst du Familie.
Genau. Meistens sind es der Partner, also die Kernfamilie, Partner, Partnerin und Kinder. Aber auch oftmals kommen sie auch mit Eltern, Geschwistern und anderen nicht näher definierten Familienmitgliedern in Deutschland an. Bei den Eritreern ist es interessant, dass die häufig auch mit nicht verwandten Personen in Deutschland ankommen. Also Freunde, Bekannte, die sie gegebenenfalls vielleicht auch während der Flucht erst kennengelernt haben. Das heißt, wir sehen hier starke Unterschiede zwischen den familiären Arrangements zwischen beiden Ländern. Was Ähnliches haben wir auch gesehen bei der Frage, wer letztendlich entschieden hat, das Herkunftsland zu verlassen. Das entscheiden Eritreer auch viel häufiger alleine im Vergleich zu den Syrern und Syrerinnen.
Kann man da spekulieren darüber, warum das so ist?
Ja, in Syrien ist es oftmals unmöglich, Familienmitglieder zurückzulassen. Da eben Krieg herrscht, Gewalt, Konflikt und man eben keine nahestehenden Personen zurücklassen kann und will. In Eritrea ist es ein bisschen anders, weil dieser Nationaldienst, von dem wir schon gesprochen haben, nur bestimmte Gruppen bzw. bestimmte Altersgruppen betrifft. Das heißt, dass zum Beispiel die Eltern gegebenenfalls in Eritrea zurückbleiben können, dort leben bleiben können, weil sie eben selbst vom Nationaldienst nicht betroffen sind.
Nun ist ja schon mal eingangs im Titel der Studie auch der Begriff transnational gefallen. Transnationale Familie, was verbirgt sich denn dahinter?
Unter transnationalen Familien versteht man, dass familiäre Beziehungen über zwei oder auch mehr Länder hinweg, über Grenzen hinweg gelebt werden und auch versucht aufrechterhalten zu werden. Das heißt, diese Art der Familie entsteht durch Migration. Das heißt, dass einzelne oder mehrere Familienmitglieder aus dem Herkunftsland in ein anderes Land migrieren, vielleicht auch auf einen anderen Kontinent. Das kann finanzielle Gründe haben. Das heißt, dass ein Familienmitglied in ein anderes Land migriert, um dort Geld zu verdienen, um finanzielle Mittel für die Familie zu verdienen und dieses Geld dann zurückzuschicken an die Familie. Wichtig ist dabei nicht nur, dass die Familienmitglieder eben in verschiedenen Ländern leben, sondern dass auch versucht wird, über verschiedenste Kanäle dieses Familienleben oder diese Familienbeziehungen aufrechtzuerhalten, oftmals über Jahre. Das kann zum einen über Telefon oder soziale Medien geschehen, aber natürlich auch über das Hin- und Herschicken von Dingen oder Geld.
Die Verwandtschaftsbeziehung muss sozusagen gelebt werden. Wie lebt man denn als Familie, wenn die Familienangehörigen da vielleicht auf mehrere Länder sogar verteilt sind? Und ich könnte mir auch vorstellen, noch eine Frage dazu, ist jetzt mit der Zeit, nimmt vielleicht diese Bedeutung dann auch ab? Also verliert man ein bisschen an Bezug zu seiner ursprünglichen Familie?
Also das ist ganz, ganz schwierig zu erfassen. In der Regel qualitative Studien, wo man mit Einzelpersonen sehr, sehr lange und intensive Gespräche führt, da gelingt es, diese Beziehungen gut zu erfassen. Aber in einer quantitativen Studie, so wie wir es gemacht haben, muss man sich so ein bisschen irgendwo behelfen. Und Elisabeth hat es ja schon gesagt, wir haben gefragt, wie sieht es mit der Kontakthäufigkeit per E-Mail, Telefon, soziale Medien und so weiter aus, so als ein Indikator für, sagen wir mal, soziale Nähe, soziale Unterstützung. Und auf der anderen Seite haben wir versucht zu erfassen, wie ganz konkret praktisch die Unterstützung aussieht. Also werden Dinge wie Medikamente oder bestimmte andere Sachen hin und her geschickt, wird Geld überwiesen, werden Informationen weitergeleitet, unterstützt man sich bei, sagen wir mal, eher organisatorischen Dingen. Das haben wir versucht abzufragen und darauf können wir auch Antworten liefern. Aber es ist schwierig, darüber hinaus in der quantitativen Erhebung, so wie wir es gemacht haben, dazu Aussagen zu treffen. Und wir haben jetzt natürlich auch nur einen Zeitpunkt, so dass wir über die Zeit leider auch keine Aussagen treffen können. Was man zu den Kontakten sagen kann, ist, dass das auch nach Gruppen sehr unterschiedlich ist. Also die syrischen Befragten geben sehr, sehr häufige Kontakte zu ihren im Ausland lebenden Familienangehörigen an. Also wenn man zum Beispiel die Eltern oder die Schwiegereltern nimmt, da sagen 80 bis 90% der syrischen Befragten, dass sie täglich oder mindestens einmal in der Woche Kontakt haben. Also wirklich ein sehr, sehr, sehr häufiger Austausch. Bei den eritreischen Befragten ist es im Prinzip genau umgekehrt. Hier sagen 10 bis 20%, dass sie häufige Kontakte haben und 80% eher seltene oder teilweise sogar auch gar keine Kontakte. Das kann jetzt natürlich unterschiedlichste Gründe haben. Ein Grund ist sicherlich auch, dass der Zugang zum Internet in Eritrea sehr, sehr eingeschränkt ist, dass das auch alles dort sehr stark überwacht wird. Und dass von daher ein solcher Austausch irgendwo schwierig ist. Und wenn man jetzt an diese praktischen Unterstützungsleistungen denkt, wie jetzt Dinge hin und her schicken oder Geld oder Informationen, dann zeigen unsere Daten, dass 40% der Befragten in einem solchen Austausch irgendwo stehen. Und 40% bekommen etwas oder geben etwas, wobei sozusagen die Richtung eher von Deutschland ins Ausland geht. Also 22% der Befragten sagen, sie unterstützen ihre Familie im Ausland, bekommen aber auf der anderen Seite nichts von dieser Familie. 15% sagen, dass es ein gegenseitiger Austausch ist, also dass sie was schicken und dass sie im Gegenzug auch etwas erhalten. Und überraschenderweise 3% sagen auch, dass sie von ihrer Familie im Ausland unterstützt werden, aber nichts ins Ausland senden. Also das heißt, für 40% unserer Befragten, da gibt es einen wie auch immer gearteten praktischen Austausch über mehrere Länder hinweg.
Und welche Art von Verwandtschaftsbeziehungen sind das dann? Was genau macht denn die transnationale Familie dann aus?
Das sind hauptsächlich enge Familienangehörige, die diese Leistungen bekommen. Also zum Beispiel, wenn eine Partnerin oder ein Partner noch im Ausland lebt oder wenn Kinder noch im Ausland leben. Seltener erhalten Eltern und Geschwister solche Leistungen oder unterstützen auf diese Art und Weise. Das heißt, das ist ein Austausch, der sich eher auf die Kernfamilie konzentriert.
Wir haben eingangs gesagt, die Situation der Migration selber ist auch sehr unterschiedlich zwischen diesen beiden Ländern oder den Personengruppen aus diesen Ländern. Syrerinnen und Syrer kommen eher mit Familienangehörigen, Eritrea häufiger auch alleine. Heißt das dann auch für die Syrer, dass die in Deutschland eher mit Familie leben, mit der engen Familie?
Genau, das können wir beobachten, dass Syrer und Syrerinnen meistens mit ihrer Kernfamilie, sofern sie denn verheiratet sind oder einen Partner und eine Partnerin haben, mit diesem und den Kindern auch in Deutschland leben, vor allem bei den Syrern. Aber gerade bei Eritreern, also bei Männern aus Eritrea, können durchaus auch transnationale Familien, transnationale Partnerschaften beobachtet werden. Bei der Hälfte der eritreischen Männer, die eine Partnerin haben, lebt diese Partnerin nicht in Deutschland, sondern meistens in Eritrea oder aber auch in einem anderen Land. Das heißt, dort gibt es durchaus transnationale Partnerschaften. Wenn wir jetzt die erweiterte Familie auch betrachten, also Eltern, Geschwister, Schwiegereltern, leben diese durchaus auch manchmal in Deutschland, wieder häufiger bei den Syrern als bei den Eritreern. Also gerade auch Eltern leben bei einem Viertel der Syrer auch in Deutschland. Das heißt, sie sind oftmals vielleicht zusammen migriert, haben zusammen das Herkunftsland verlassen und sind nun zusammen in Deutschland. Aber gerade wenn man die erweiterte Familie auch betrachtet, muss man natürlich sagen, dass die meisten nicht in Deutschland leben, sondern die meisten leben im Herkunftsland oder aber auch in einem anderen Land. Wir sehen zum Beispiel gerade bei den Geschwistern, dass diese oftmals nicht nur über zwei Länder verteilt leben, sondern oft auch in Deutschland, im Herkunftsland und auch noch in einem anderen Land. Dass dieser Geschwisterkreis einfach über mehrere Länder hinweg verteilt ist, was sehr interessante transnationale Strukturen auch herzeigt.
Dann kann so eine Familie, wenn man das Glück hat, mit der Familie am selben Ort zu leben, viele Vorzüge des Familienlebens mit sich bringen, an sozialer Unterstützung, auch vor Ort in einem fremden Land. Das können aber ja auch andere Personen tun. Und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass man natürlich auch mit Nichtverwandten, mit Bekannten migriert oder eben diese kennenlernt unterwegs oder natürlich auch in Deutschland neue Kontakte macht, Freunde oder einfach Bekannte gewinnt. Wie ist es dann mit Freunden in Deutschland? Gibt es die? Sind es dann eher andere Syrer oder was sind das für Leute?
Ja, das ist eine Frage, mit der sich vor allen Dingen unser Kooperationspartner, das Forschungszentrum des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, auseinandergesetzt hat. Und grundsätzlich ist es so, dass die meisten wichtigen Bezugspersonen Familienangehörige sind. Also wir haben hier, ich sage jetzt mal, eine relativ große Spannbreite. Auf der einen Seite haben wir syrische Frauen, die angeben, dass 80% ihrer Bezugspersonen Familienangehörige sind. Und auf der anderen Seite haben wir eritreische Männer, bei denen in etwa ein Drittel des persönlichen Netzwerkes Familienangehörige sind. Wenn nicht Familienangehörige genannt werden als wichtige Bezugspersonen, dann sind das häufig Menschen aus dem gleichen Herkunftskontext. Und Menschen, die aus Deutschland stammen, werden in der Regel nicht ganz so häufig genannt. Und auch hier gibt es wieder gewisse Unterschiede. Die Befragten aus Eritrea nennen, dass 20% ihrer Bezugspersonen aus Deutschland stammen. Das ist bei den Syrern ein deutlich niedrigerer Anteil. Und bei den syrischen Frauen sind es sogar nur 7%. Das kann jetzt damit was zu tun haben, dass die Größe des familiären Netzwerkes da eine gewisse Rolle spielt. Und je kleiner das familiäre Netzwerk, desto größer ist vielleicht die Notwendigkeit, bei auftretenden Problemen bzw. Hilfebedarfen nach Unterstützung außerhalb der Familie zu suchen. Aber das ist eine unglaublich spannende Frage, die wir auch in den kommenden Monaten und vielleicht auch im kommenden Jahr sicherlich noch weiter vertiefen werden.
Das Netzwerk hier vor Ort, das ist ja interessant, das nochmal aus der Perspektive der Geflüchteten dann auch zu sehen. Es gab nach 2015 und bis heute eine ganz beträchtliche zivilgesellschaftliche Helferbewegung. Viele Menschen wollten den Ankommenden, ja, also sie einfach unterstützen in einem fremden Umfeld. Das waren sowohl Freiwillige als auch professionell Tätige. Kann man das auf der Seite der Befragten demzufolge auch nachvollziehen, wie viel Kontakt die zu Deutschen haben?
Wir haben gefragt, in was für einer Beziehung die Befragten zu ihren wichtigen Bezugspersonen stehen, ob das Familienangehörige sind oder ob das eher Freunde sind oder Arbeitskollegen oder auch ehrenamtliche und professionelle Helfer. Und die meisten Nicht-Familienangehörige sind Freundinnen und Freunde. Das ist einfach so. Oder die als Freundinnen und Freunde bezeichnet werden. Aber was wirklich sehr, sehr spannend ist, die zweitgrößte Gruppe, die hier bei Nicht-Familienangehörigen genannt werden, sind ehrenamtliche und professionelle Helfer. Und das bei den eritreischen Befragten deutlich häufiger als bei den syrischen Befragten. Also dieses zivilgesellschaftliche Engagement, was du gerade angesprochen hast, das spiegelt sich durchaus auch bei den Befragten wider, wenn nach den Personen, die für sie wichtig sind, gefragt wird.
Jetzt hast du gerade schon angedeutet, in welche Richtung es vielleicht noch weitergeht. Also es gibt diese Erhebung, eher eine erste Veröffentlichung liegt dazu auch vor, aber ihr habt auch wahrscheinlich oder bestimmt noch weitergehende Analysen geplant. Was werdet ihr noch in Zukunft machen mit diesen Daten?
Wir haben jetzt eine Broschüre veröffentlicht, die eher deskriptive Befunde aufgezeigt hat. Und was wir in den kommenden Monaten machen wollen, ist vor allen Dingen eine Ursachenanalyse. Also wenn man jetzt zum Beispiel an die Unterstützungsleistungen denkt, warum leisten bestimmte Personen Unterstützung und warum leisten andere es nicht? Oder was macht das mit Personen, dass sie diese Unterstützung leisten? Hat das einen Einfluss auf deren Integration und Teilhabe in Deutschland oder nicht? Oder auch die sozialen Beziehungen hier in Deutschland? Welche Rolle spielen die bei der Integration, bei der Arbeitsmarktintegration zum Beispiel? Also wir haben einen Kollegen, der sich speziell auch mit Arbeitsmarkt beschäftigt. Also da ist wirklich eine Vielzahl von tiefergehenden Untersuchungen, die eher versucht, ein bisschen herauszuarbeiten, was sind die Ursachen dafür, dass wir jetzt das so aufzeigen konnten in unserer Broschüre, wie es ist.
Da kommt man dann unter anderem vielleicht nochmal wieder auf die Helferbewegung zurück und welche Auswirkungen dieser Austausch hat. Da bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht. Was denkt ihr, wann ist da mit den nächsten Veröffentlichungen zu rechnen?
Das wird sicherlich ein kleines bisschen dauern, weil wissenschaftliche Publikationen haben so ihr eigenes, ja, ihre eigene Geschwindigkeit, um diese Analysen zu rechnen und auch in den bisherigen Forschungskontext einzuordnen. Das dauert eine gewisse Zeit, aber dann auch sozusagen die Publikation bei entsprechenden Journals. Also ich gehe davon aus, dass wir frühestens im nächsten Jahr erste sogenannte referierte Artikel zu diesem Thema veröffentlichen werden.
Dann wünsche ich gutes Gelingen bis dahin und spätestens dann sprechen wir uns wieder, hoffe ich.
Ja, danke schön.
Danke schön.
Das war's für heute mit dem Podcast vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Beim nächsten Mal gibt's auch wieder interessante Studien und es würde mich freuen, wenn euch das dann auch wieder interessiert. Bis dahin. Tschüss.